Hey!
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Den täglichen Blick auf die Radsportwelt gibt's heute wieder hier bei uns bei Radio Tour auf meinsportradio.de, dem gemeinsamen Podcast von meinsportradio.de und radsportnews.com. Bei uns unser Radsportexperte Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Volles Programm wieder bei uns. Wir blicken auf die Tour de Pologne, auf die Tour of Utah, auf die Vuelta a Burgos. Wir haben Transfer-News von euch und natürlich zum Abschluss, wie ihr das in den letzten Tagen von uns gewohnt seid, gibt es noch den Blick auf die Bahnrad-EM in Glasgow. Die ging gestern zu Ende mit einem goldenen Abschluss aus deutscher Sicht. Wir ziehen das Fazit der Wettkämpfe gleich noch hier bei uns in unserem Update. Lukas, vorher fangen wir aber an mit der Tour de Pologne und da ging's hoch auf quasi das Dach der Tour ins Adlernest und ein Pole hat am Ende triumphiert beim Heimrennen.
Ganz genau. Michał Kwiatkowski hat sich am Ende auf dieser ersten relativ anspruchsvollen Etappe als stärkster Fahrer erwiesen. Es gab einige Anstiege der ersten Kategorie, 4 Stück und am Ende eine Rampe ins Ziel, die es auch nochmal ordentlich in sich hatte. Da ging es steil zur Sache und da fiel auch die Entscheidung des Rennens, denn die Favoriten hatten sich bis zum Fuße dieser Rampe dann doch ordentlich zurückgehalten und eben abgewartet, was denn die Konkurrenz machen. Dann eröffnete der Fahrer Richard Carapaz von Movistar das Finale mit einer Attacke, wurde dann aber eingeholt und in dem Moment, wo er eingeholt wurde, setzten sich Michał Kwiatkowski und Dylan Teuns ab und Kwiatkowski konnte dann seinen Begleiter auf den letzten Metern im Sprint noch schlagen. Dahinter dann George Bennett, Sergej Czernecki und Daniel Moreno, auch Thibaut Pinot noch in der Gruppe. Es gab ein paar kleine Abstände, aber eben noch nicht die ganz großen und Kwiatkowski mit seinem 7. Saisonsieg jetzt der neue Gesamtführende, aber wie gesagt, die Abstände noch sehr, sehr klein, 8 Sekunden Dylan Teuns, George Bennett hat 10 Sekunden, dann 3 Fahrer mit 14 Sekunden. Also das ist alles nichts, was man nicht noch korrigieren könnte. Und das könnte man eventuell heute schon machen. Da geht's auf der 5. Etappe über 152 Kilometer auch wieder ein sehr wendiges Profil und wieder ein ansteigender Abschnitt ins Ziel. Also auch die Möglichkeit hier schon für den einen oder anderen Fahrer vielleicht Michał Kwiatkowski ein bisschen zu ärgern, den polnischen Meister, und ihm vielleicht ein paar Sekunden abzunehmen.
Auf jeden Fall für viel Euphorie im Heimatland der Tour de Pologne, also in Polen, ist gesorgt, wenn der Lokalmatador so stark sich zeigt auf der schwersten Etappe, zumindest auf dieser schweren Etappe, dann ist das schon ein richtiges Ausrufezeichen. Aus deutscher Sicht gab es auch noch was Vernünftiges zu berichten. Emanuel Buchmann auf Platz 13 in Richtung Vuelta lässt das hoffen.
Ganz genau, kam in der zweiten Gruppe mit 6 Sekunden Rückstand ins Ziel. Er wurde ja ausgewählt, die Vuelta als Kapitän zu fahren für das deutsche Bora Hansgrohe Team. Ist das erste Mal, dass er eine Rundfahrt auch als nomineller Kapitän angehen kann. Viele hatten sich die Frage gestellt, ja, warum lassen sie ihn nicht die Tour fahren? Naja, das ist ganz einfach, die Vuelta liegt ihm einfach besser und er bereitet sich jetzt hier wie andere bei der Vuelta a Burgos, bereitet er sich jetzt hier eben in Polen auf die Vuelta vor und zeigt mit diesem Platz, dass er auf jeden Fall in ganz guter Form zu sein scheint. Ist in der Gesamtwertung jetzt auch schon auf Platz 9 vorgefahren und vielleicht geht da ja sogar noch ein bisschen mehr. Der Grundstein für eine gute Generalprobe oder zumindest eine gute Vorbereitungsrundfahrt ist gelegt und wir hoffen natürlich, dass da vielleicht in Richtung Top 10 was geht. Ob das genau geht oder was wir genau erwarten können, das werden wir dann natürlich in der ausführlichen Vorschau auf die Vuelta noch genauer besprechen.
Und jetzt gucken wir auf die Tour of Utah. Die wurde im Sprint, beziehungsweise die Etappe wurde im Sprint entschieden, obwohl es eigentlich keine Etappe war, die so ganz vom Papier her für Sprinter ausgelegt war. Da waren da doch einige topografische Schwierigkeiten drin. Wir hatten gestern ja schon mal darauf hingewiesen, dass das durchaus wellig ist und dass da sicherlich der ein oder andere Probleme haben würde. Aber die Sprinter konnten sich am Ende trotzdem in Szene setzen.
Ja, das lag vielleicht auch daran, dass der Anstieg der ersten Kategorie noch in der ersten Rennhälfte bestritten wurde und dass das Tempo dann eben noch nicht so hoch war und dann wartete nur noch in Anführungsstrichen ein Anstieg der dritten Kategorie, aber auch noch weit vor dem Ziel. Dann gab es eine lange Abfahrt und dann eben einen Rundkurs Und vielleicht hat das alles ein bisschen dazu beigetragen, dass sich die meisten Sprinter halten konnten und am Ende 73 Fahrer um den Sieg gesprintet haben. Am Ende war es Travis McCabe, der von Hinterrad zu Hinterrad in Anführungsstrichen gesurft ist, wie man so schön sagt. Also sich da immer wieder rangesaugt hat und nach vorne gearbeitet hat und am Ende seinen Sprint eröffnet hat. Ganz starke Leistung von dem Amerikaner, der seinen ersten Saisonsieg, aber eben schon seinen dritten Etappensieg insgesamt bei der Tour of Utah feiern konnte, ist sozusagen sein Lieblingsrennen, denn er hat erst 6 Profisiege und davon 3 eben bei diesem Rennen. In der Gesamtwertung hat sich zumindest ganz vorne nichts getan, da bleibt TJ van Garderen ganz vorne, Travis McCabe schiebt sich jetzt auf den 2. Platz, hat noch 2 Sekunden Rückstand, aber im Kampf um den Gesamtsieg ist dann van Garderen von den beiden zumindest der aussichtsreichere.
Und das Profil bleibt weiter wellig, wieder auf der nächsten Etappe geht es über einen Anstieg der ersten Kategorie.
Ganz genau. Und diesmal ist er auch in der 2. Rennhälfte 30 Kilometer, sogar fast 40 Kilometer vor dem Ziel wird die Kuppe erreicht. Aber trotzdem lädt der vielleicht eher dazu ein, schon mal ein bisschen mehr in die Offensive zu gehen, das Tempo zu erhöhen und den einen oder anderen Sprinter abzuhängen. Kann aber natürlich auch sein, dass sich die Favoriten auch hier wieder zurückhalten. Es gibt ja noch die eine oder andere Möglichkeit, dann da wirklich für Entscheidungen zu sorgen. Von daher zum Beispiel Bergankunft auf der 5. Etappe. Von daher vielleicht auch noch gar nicht so notwendig, hier in die Vollen zu gehen, wird sich eben zeigen. Die Sprinter haben da gestern eben auch einfach davon profitiert, dass das Tempo einfach nicht so wahnsinnig hoch gemacht wurde.
Haben wir natürlich alles im Blick hier bei Radio Tour auf meinsportradio.de und wir blicken auch auf die Vuelta a Burgos, die kleine Vuelta, quasi so die Generalprobe auf spanischem Grund, bevor dann die große Vuelta Ende August über die Bühne geht. Und gestern war es ein Tag für die Ausreißer, zunächst zumindest, aber dieser Tag für die Ausreißer war 14 Kilometer vor dem Ziel dann beendet.
Genau, und dann hat Sky die Initiative übernommen, das kennt man ja von Rundfahrten, ein gewohntes Bild, also dass Sky dann keinen mehr weglassen will. Am Ende hat es nicht ganz so viel genützt, denn den Etappensieg gab es nicht. Den hat sich Francesco Gavazzi gesichert, der Italiener im Bergaufsprint, gab dann ein paar Abstände auch an dieser Schlussrampe, für die er gesorgt hat. Er war eben der Stärkste und war jetzt nicht unbedingt der allergrößte Favorit. Der hat auch erst 12 Profisiege in seiner doch schon relativ langen Karriere eingefahren. Darunter war zwar auch ein Etappensieg bei der Vuelta, also bei der großen Vuelta, aber trotzdem jetzt nicht der absolute Topfavorit. Hat da Peo Bilbao den Spanier geschlagen und Alex Aramburu von Kaya Rujal. Also ein einigermaßen überraschender Sieg. Dahinter dann so nach und nach die großen Favoriten auf den Gesamtsieg, so 12 Sekunden Rückstand. Die meisten, Miguel Angel Lopez noch ein bisschen besser, hat 2 Sekunden auf die anderen Favoriten gut gemacht, aber da schont man sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Es bleibt wellig, es gibt hier keine einfache Etappe bei dieser Rundfahrt, aber die Höhepunkte sind definitiv die beiden Bergankünfte auf den Etappen 3 und 5, wo dann eben die Sprinter oder die sprintstarken Fahrer eher weniger die Chance haben, sondern da geht es dann wirklich ums Bergbein, wie man so schön sagt in Radsportkreisen. Also wer die beste Form hat, wer da am besten den Berg hochkommt, ein ehrlicher Schlagabtausch am Berg. Also
da wird es dann richtig spannend und damit kommen wir zu unserem Transfer-Ticker und zu einem, der die Beine hochlegen wird, denn ja, das Ende des Teams BMC, wie wir es kennen, wird auch das Ende von Simon Gerrans Karriere sein.
Ganz genau, der 38-Jährige hat gestern in einem offenen Brief angekündigt, er freut sich sehr, sich jetzt mal ein bisschen mehr wieder den anderen Dingen widmen zu können, der Familie und ähnlichem, hat die Karriere beendet oder wird die Karriere zum Saisonende beenden, aber er hatte eine durchaus erfolgreiche Karriere, da stehen 33 Profisiege in seinem Palmarès und davon auch viele in der World Tour. Lüttich-Bastogne-Lüttich hat er zum Beispiel 2014 gewonnen, eine Etappe der Vuelta steht auch da drin von 2009. Damals war es allerdings noch kein World Tour Rennen. Trotzdem einige große Siege gefeiert und der hat jetzt gesagt, yo, 38, das Team verändert sich, wer weiß, ob ich da nochmal einen Vertrag kriege, komme ich dem einfach zuvor und beende die Karriere. Und ich denke, mit 38 ist das für einen Radsportler auch definitiv ein gutes Alter.
Definitiv. Eine weitere Meldung gibt's von BMC. TJ van Garderen, der beendet nicht seine Karriere, der verlässt aber dieses Team, wird also nicht für das Nachfolgeteam an den Start gehen, sondern geht zu Cannondale.
Ganz genau, das vielleicht ein bisschen überraschend. Der Schritt hätte man jetzt nicht sofort mitgerechnet, aber das macht durchaus Sinn. Das Team EF Education First Rapid PNB Cannondale, wie es ja vollständig heißt, fährt ja auch unter amerikanischer Flagge, also der ist halt durchaus ein sinnvoller Transfer für den Amerikaner. Und zudem ist es ähnlich wie bei der Dimension Data, da hatte ich die vergangenen Tage ja schon angesprochen, dass auch die etwas Probleme haben in meinem World Tour Ranking. Und da macht so ein Rundfahrer natürlich Sinn, reiht sich damit neben Rigoberto Urán und Michael Woods ein, die ja auch ganz gute Rundfahrer sind, also jetzt CJ van Garderen, soll da ein bisschen für Aufwind sorgen. Vielleicht sorgt der Tapetenwechsel auch dafür, dass er bei den großen Rundfahrten noch ein bisschen mehr den Erwartungen gerecht werden kann. War ja schon zweimal Fünfter bei der Tour de France 2012 und 2014 und vielleicht kann er sich ja nochmal in die Richtung entwickeln, denn bei den vergangenen Austragungen 2016 war er nur 29. und 2018 32. Da war er doch weit hinter den eigenen Erwartungen und auch hinter den Erwartungen der Fans zurück.
Und auch zwei Deutsche haben zur neuen Saison dann ein neues Team. Marcel Sieberg und Phil Bauhaus, nämlich die zieht's in die Emirate.
Ganz genau. Bahrain Merida ja mit einer erneuten Transferoffensive. Wir haben ja schon von ein paar Transfers berichtet. Jetzt noch die beiden Deutschen, was man davon halten mag, das soll jeder für sich entscheiden. Es ist jetzt einfach so, dass sich Phil Bauhaus dazu entschieden hat, ähnlich wie Marcel Sieberg, der dann wohl sein Anfahrer werden wird, zu sagen, ja, wir gehen zu Bahrain Merida. Für Bauhaus macht zumindest der Wechsel weg von Sunweb vielleicht schon Sinn. Da gibt's eben auch noch gute andere Sprinter und hier ist er klarer Sprintkapitän. Bahrain Merida baut hier so ein bisschen das Team neu auf. Aktuell sind 9 Fahrer bestätigt für die neue Saison. Also da wird noch etliches passieren können. Man wird auch sehen, welche der aktuellen Fahrer da jetzt noch ihren Arbeitsplatz sozusagen verlieren werden und sich neue Teams suchen werden. Das wird sich dann in den kommenden Tagen eben zusammensetzen, dieses Puzzle. Aber zwei Deutsche sind auf jeden Fall Teil dieses Teams, welches auch in der kommenden Saison um Vincenzo Nibali und Sonny Colbrelli und auch Dylan Teuns aufgebaut werden wird.
Also da werden wir natürlich in der nächsten Saison dann auch ganz genau drauf achten, was die beiden mit dem neuen Team mit Bahrain Merida dann machen werden. Und jetzt achten wir auf die Bahnrad-EM in Glasgow. Da gab es den goldenen Abschluss und über den sprechen wir gleich noch hier bei Radiotour auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Die Bahn-EM in Glasgow, unser letztes Thema im heutigen Radsport-Update hier bei Radio Tour, dem gemeinsamen Podcast von meinsportradio.de und radsportnews.com. Und wir schauen mit unserem Kollegen Lukas Kruse auf die Bahn-EM und auf die insgesamt 11. Medaille des bundesdeutschen Radfahrer bei diesen Titelkämpfen. Und die war am Ende nochmal golden. Lukas.
Ja, es gab eine Medaille im Kairi in diesem sogenannten Kampfsprint, wie er ja auch genannt wird. Stefan Bötticher hat sich am Ende die Goldmedaille gesichert. Das war ein spannendes Rennen, an deren Ende er sich zum erfolgreichsten deutschen Teilnehmer dieser Titelkämpfe gekrönt hat, denn er hat mit dieser Goldmedaille seine Palette komplett gemacht, war im Sprint ja schon zu Silber gesprintet und auch eine Bronzemedaille hat er schon eingefahren. Damit hat er also Gold, Silber und Bronze, also schon 3 der insgesamt 11 Medaillen, die es am Ende gab, auf den Schultern von Stefan Bötticher, das kann sich durchaus sehen lassen.
Kann sich sehen lassen, genauso wie das Gesamtergebnis der deutschen Mannschaft. 11 Medaillen, die hat man geholt in den Tagen von Glasgow. Allerdings ist es eine weniger als 2017, nur da muss man immer eine Sache noch im Hinterkopf haben.
Ganz genau, Christina Vogel war 2017 bei der Heim-EM in Berlin nämlich noch am Start und hat dort für ordentlich Medaillen gesorgt. Die gab es jetzt eben nicht zu vermelden, da Christina Vogel ja aus bekannten Gründen nicht am Start war. So 11 Medaillen, ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Auch der Bundestrainer für die Kurzstrecke, Übel, er hat gesagt, ja, es ist auf jeden Fall ein Ergebnis, mit dem so nicht zu rechnen war. Viele Athleten sind da über sich hinausgewachsen und von daher ein sehr, sehr gutes Ergebnis für den Bund Deutscher Radfahrer. Dazu kommt ja noch die eine Medaille auf der Straße, die auch schon feststeht. Also von Lisa Brennauer im Straßenrennen der Frauen. Von daher ein sehr, sehr gutes Fazit, was man da ziehen kann. Der deutsche Radsport muss sich auf der Bahn keine Sorgen machen. Da ist man voll im Plan und hat sich als eine sehr, sehr gute Nation erwiesen und kann mit sehr vielen Medaillen und sehr, sehr glücklich nach Hause fahren.
Aber es geht ja noch weiter, es geht ja auf die Straße, du hast es schon gesagt, ein Rennen bei den Damen gab es ja schon auf der Straße, wo Lisa Brennauer dann am Ende die Bronzemedaille geholt haben. Und frei nach Uli Hoeneß kann man ja sagen, das war es noch nicht, denn Brennauer hat ja auch noch mal eine Chance und es gibt ja noch Chancen auf der Straße ohnehin.
Ganz genau, heute sind nämlich die Zeitfahren der Damen und der Herren auf dem Programm. Die Damen machen den Anfang und Lisa Brennauer als deutsche Zeitfahrmeisterin natürlich prädestiniert dafür, hier zu dem Favoritenkreis zu zählen und auch mit den drei Medaillen, die sie ja auch schon hat im Hintergrund, kann man durchaus sagen, dass Lisa Brennauer zu den Favoriten zählen kann und da heute durchaus was reißen kann. Bei den Männern aus deutscher Sicht Marco Mattis von Katjuscha und Maximilian Schachmann, so ein bisschen die Hoffnung aus deutscher Sicht am Start. Es sind 34 Fahrer insgesamt bei den Männern am Start. Der Top-Favorit dürfte Titelverteidiger Viktor Campenaert sein, vielleicht auch noch Jos van Emden. Die beiden so die ganz großen Top-Favoriten und was sich dahinter tut, das werden wir sehen. Der Kurs relativ schwierig, vielleicht auch eine Chance für Max Schachmann da in Richtung Medaille zu schielen. Aber da wollen wir jetzt nicht zu viele Hoffnungen schüren. Das muss man eben abwarten, wie sich das alles dann am Ende darstellt.
Wir werden es abwarten, wir werden es genau im Auge behalten und euch hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de in Kooperation mit radsportnews.com natürlich dann zusammenfassen. Das in den nächsten Tagen dann hier auch noch bei uns auf dem Sender. Vielen Dank, Lukas.
Sehr gerne.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.